ARD.
Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Hilfskonferenz für den Libanon bringt 1 Milliarde Euro. Offenbar zahlreiche Opfer bei neuem israelischem Angriff im Norden Gazas. Israel schickt Mossad-Chef zu Gaza-Verhandlungen nach Katar. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, dem 25. Oktober um 7 Uhr. In Paris sind bei einer internationalen Konferenz rund 1 Milliarde Euro an Unterstützung für den Libanon zusammengekommen. Nach Angaben des französischen Außenministers Barrot sind davon 800 Millionen Euro für die humanitäre Soforthilfe vorgesehen. Für Deutschland hat Außenministerin Baerbock Hilfsmittel in Höhe von 96 Millionen Euro zugesagt. Eingeladen zu der Konferenz hatte Frankreichs Präsident Macron. Rund 70 Organisationen und Staaten waren dabei. Aus Paris Caroline Düller.
Es war der libanesische Premierminister Najib Mikati, der zum Abschluss der Konferenz als erster das Wort ergriff. Die Konferenz habe gezeigt, dass die internationale Gemeinschaft den Libanon und dessen Bevölkerung unterstütze.
Cette conférence a démontré s'il le faut que le Liban et son peuple bénéficient de l'appui de la communauté internationale.
Die Konferenz sollte vor allem die dringend nötige humanitäre Hilfe für die Binnenvertriebenen im Libanon organisieren. In Paris sind dafür 800 Millionen Dollar zusammengekommen. Neben der humanitären Hilfe ging es auch darum, zumindest Ansätze einer diplomatischen Lösung für den Krieg zwischen Israel und der Hisbollah zu finden. Allerdings haben in Paris wichtige Akteure gefehlt, nämlich Israel und der Iran. US-Außenminister Blinken hat sich vertreten lassen. Frankreichs Chefdiplomat Jean-Noël Barrot bezeichnet die Konferenz trotzdem auch als diplomatischen Erfolg.
Les participants rassemblés aujourd'hui se sont accordés sur l'urgence d'une solution diplomatique permettant.
Die Teilnehmenden sind sich einig, dass eine diplomatische Lösung dringend notwendig ist. Eine Lösung, die den Menschen in Israel und im Libanon nachhaltig Sicherheit bringt. Dafür muss die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates vollständig umgesetzt werden. Die Kampfhandlungen auf beiden Seiten der Grenze müssen enden und es braucht eine massive Präsenz der libanesischen Armee im Süden des Landes.
Die Resolution
1701 hatte den Libanonkrieg 2006 beendet. Vereinfacht gesagt legt sie eine Pufferzone im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon fest, das nur von der UN-Blauhelm-Mission UNIFIL und der libanesischen Armee kontrolliert werden soll. Diese Resolution sei aber nie vollständig respektiert worden, erklärt David Rigoulet-Rose. Der Nahostexperte arbeitet am französischen Institut für internationale und strategische Beziehungen, IRIS.
Et puis pour pallier ces difficultés, ce serait l'idée de redonner une substance à l'armée libanaise.
Um diese Probleme auszugleichen, gibt es die Idee, der libanesischen Armee wieder Substanz zu verschaffen. Damit will man eine Dysfunktionalität der Streitkräfte vermeiden oder ihre Schwäche, vor allem im Vergleich zu Hisbollah, die politisch und militärisch geradezu omnipräsent im Libanon war. Für die Regierung wäre das eine Möglichkeit, wieder staatliche Souveränität zu erlangen. In Paris wurden deshalb auch 200 Millionen Dollar zugesagt, um die libanesische Armee zu stärken. Das allein wird die fehlende Staatlichkeit in dem politisch gelähmten und konfessionell gespaltenen Land aber nicht ausgleichen. Appelle an politische Reformen im Libanon seien zudem früher schon gescheitert, betont Rigoulet-Rose. Und?
Alors là, le conflit n'est pas terminé, loin de là. Et donc, c'est très difficile en réalité d'avoir une visibilité.
Der Konflikt ist alles andere als vorbei. Insofern ist es sehr schwer, die Möglichkeiten und Erwartungen an eine solche Konferenz überhaupt zu definieren. Man kann beispielsweise die Bedarfe vor Ort nicht genau abschätzen, solange die Kampfhandlungen noch andauern. Es gibt zwar eine französische Initiative für einen Waffenstillstand, aber wir sind weit davon entfernt. Und das zeigt die Grenzen von Frankreichs Handeln. Und so geht von der Konferenz vor allem ein Signal aus, nämlich dass Frankreich und die Partner die Bevölkerung im Libanon unterstützen wollen.
Währenddessen wird im Libanon weiter heftig gekämpft. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums sind bei israelischen Angriffen auf 2 Dörfer 12 Menschen getötet worden. Medienberichten zufolge attackierten israelische Kampfflugzeuge außerdem erneut Vororte der Hauptstadt Beirut. Im Süden des Landes sollen 5 israelische Soldaten getötet worden sein. Auch im Gazastreifen bleibt die Lage für die Menschen katastrophal. Zuletzt hat es offenbar bei einem israelischen Angriff auf das nördlich gelegene Flüchtlingsviertel Jabalia wieder zahlreiche Opfer gegeben. Nach Angaben des örtlichen Zivilschutzes hat Israel dort Häuser bombardiert, dabei soll es viele Tote und Verletzte gegeben haben. Weil der Zugang zu dem vom Militär abgeriegelten Gebiet extrem eingeschränkt ist, gibt es bisher keine genauen Informationen. Das israelische Militär bestreitet den Vorfall. Bewohner berichten der deutschen Presseagentur, dass sich ein Teil der Menschen inzwischen wegen Hunger und aus Angst vor Kämpfen auf den gefährlichen Weg durch das Kriegsgebiet Richtung Süden gemacht hat. Seit Beginn des Gaza-Kriegs wurden nach palästinensischen Angaben bisher mehr als 42.800 Menschen getötet und mehr als 100.000 weitere verletzt, überwiegend Zivilisten. Seit Monaten sind die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen festgefahren. Nach dem Tod von Hamas-Chef Sinwar könnten die Verhandlungen über ein Ende der Kämpfe und die Freilassung der Geiseln jetzt aber wieder in Gang kommen. Israel hat angekündigt, dass der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, Barnea, übermorgen zu Gesprächen nach Katar reist. In Doha soll sich Barnea mit dem Chef des US-Geheimdienstes CIA Burns und Katars Regierungschef Abdulrahman Al-Thani treffen. Der ägyptische Fernsehsender Al-Kahira News berichtet außerdem, dass hochrangige Delegationen der Hamas und Ägyptens zu Gesprächen in Kairo zusammengekommen sind. Dabei sei die aktuelle Lage in Gaza besprochen worden und wie sich aktuelle Hindernisse zu einer Waffenruhe in dem abgeriegelten Küstengebiet überwinden ließen. Schauen wir nun auf den Krieg in der Ukraine. Die EU-Staaten haben Nordkorea davor gewarnt, sich direkt am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beteiligen. Das geht aus einer Erklärung des EU-Außenbeauftragten hervor. Eine Mitwirkung nordkoreanischer Truppen in dem Krieg sei ein einseitiger, feindseliger Akt. Nach ukrainischen Angaben befinden sich bis zu 12.000 nordkoreanische Soldaten in Russland. Einige sollen schon im Kampfgebiet in der Region Kursk angekommen sein. Thorsten Iffland in Tokio zu der Frage, in welcher Verfassung die nordkoreanische Armee aktuell ist.
Unter Kim Jong-uns Befehl stehen aktuell über 1,2 Millionen Soldaten. Damit ist die nordkoreanische Armee eine der größten der Welt. Nur China, die USA und Indien haben in Friedenszeiten auch mehr als 1 Million Soldaten im Dienst. Nach Angaben der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA sind erst vor wenigen Wochen weitere mehr als 1 Million junger Menschen in die Armee eingetreten. Es wurden nicht überprüfbare Bilder veröffentlicht, wonach sich hunderte junge Männer in Uniform um einen Schreibtisch drängeln und sich offensichtlich einschreiben. Auslöser war die Einstufung Südkoreas in der sozialistischen Verfassung des Nordens als feindlichen Staat. Die jungen Leute hätten sich dem landesweiten Kampf angeschlossen, den, Zitat, Abschaum Südkorea zu vernichten. Nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes wurden bislang rund 3.000 nordkoreanische Soldaten nach Russland entsendet. Bis Dezember könnten es bis zu 10.000 werden. Das Militär sei laut russischen Ausbildern in einer ausgezeichneten körperlichen und moralischen Verfassung. Es hätte aber keine Ahnung von moderner Kriegsführung wie etwa Drohnenangriffen. Hinzu kommt die Sprachbarriere. Wofür die Soldaten von Kim Jong-un im Kriegsgebiet in der Ukraine eingesetzt werden könnten, darüber gibt es unter Experten vor allem zwei Lesarten. Für die einen sind sie billiges Kanonenfutter an vorderster Front, andere glauben, dass sie besonders effizient für die Bewachung und Verstärkung an der russisch-ukrainischen Grenze eingesetzt werden könnten. Das macht Sinn, mit Grenzsicherungen kennen sie sich ja aus ihrer Heimat sehr gut aus. Südkorea befürchtet, dass die nordkoreanische Armee bei diesem Einsatz in einem Großkrieg wertvolle Erfahrungen sammeln kann und dass man diese Fähigkeiten dann eines Tages auch auf der koreanischen Halbinsel einsetzt. Und natürlich kann es auch sein, dass Nordkorea für seine Hilfe von den Russen wiederum nicht nur Geld, sondern auch Technologien bekommt für taktische Atomwaffen oder U-Boot-Raketensysteme. Modernes Kriegsgerät, mit dem sich die riesige nordkoreanische Armee bislang nicht auskennt.
Auch in der Ukraine wird weiter heftig gekämpft. Bei einem russischen Angriff auf die an der Front gelegene Stadt Kupjansk im Nordosten des Landes sind nach ukrainischen Angaben 2 Menschen getötet worden. 3 weitere seien verletzt worden, teilt der Gouverneur der Region Charkiw mit. Zudem seien in der Nacht 40 von 50 russischen Drohnen abgeschossen worden, berichtet das ukrainische Militär. Den Angaben zufolge flogen 2 Drohnen in Richtung Russland und Belarus. Die Ukraine setzt elektronische Störungen ein, um die Navigationssysteme der Drohnen lahmzulegen. Dies kann dazu führen, dass sie ihren Kurs ändern. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.